No Bullshit, der Profil-Wissenschafts-Podcast. Die Immunkur gegen Unsinn und Fake News aller Art.
Willkommen zur brandneuen Folge des Profil-Wissenschafts-Podcast No Bullshit. Wieder mal begrüßen Sie an dieser Stelle Angelika Hager, Leiterin des Gesellschaftsressorts im Profil.
Und Alwin Schönberger, Leiter des Wissenschaftsressorts.
Hallo, wir befassen uns heute mit einem buchstäblich schwergewichtigen Problem. Und
das besonders um diese Jahreszeit virulent wird.
Besonders um diese Jahreszeit virulent ist. Also noch. Wir schleppen ein bisschen, manche Menschen schleppen ein bisschen was mit an Altlasten.
Ich bin noch 8 Darmgrippen vor meiner Badeanzugfigur, ja.
So misst man das heute. Ja, ja. So misst man das heute. Wir stellen die Frage, ist es wahr, dass die Zunahme von Körpergewicht wirklich allein an der Menge der Nahrung liegt, also wird man nur dann dick, wenn man zu viel isst, oder aber gibt es auch Menschen, die
fressen können, was sie wollen, gemeinerweise, ja, und nicht zunehmen. Wir haben einen Kollegen in der Redaktion, der wirklich alle Kuchen und alle Kekse verdrückt und eine Spargelfigur hat.
Wie der Volksmund sagt, manche können essen, was sie wollen, offensichtlich, ohne auch nur ein Gramm zuzunehmen, während andere offenbar schon dann zunehmen, wenn sie nur an einer Speiskarte vorbeigehen.
Ja.
Stimmt das? Und das werden wir heute erörtern.
Also, Alwin, du hast ja eine Geschichte recherchiert, die mit einem sehr interessanten Experiment an Zwillingen und Ernährungsstrategien vollzogen wurde. Was ist sozusagen die Quintessenz dieses Experiments, das zwar schon ein bisschen älter ist, aber sozusagen noch immer die Basis für neue Forschung liefert?
Das war eine Art tatsächlich Gründungsexperiment, könnte man sagen, für eine Disziplin oder für einen Teil der Disziplin, die ich relativ wenig beachte. Das ist eine Reihe von Untersuchungen, die man eigentlich ja tatsächlich zu wenig beachtet hat, die aber, und das ist auch der Grund, warum wir jetzt die Geschichte machen, jetzt wieder ein bisschen Aufmerksamkeit erfahren. Worum ging's? Wir reden von einem tatsächlich älteren Experiment aus dem Jahr 1990. Und die Studie wurde im renommierten Fachjournal New England Journal of Medicine publiziert.
Und man Zwillingen.
An Zwillingen. Es waren 12 Zwillingspaare, also 24 Menschen, eineiige Zwillinge. Und die hat man, das war ein ungewöhnliches Experiment, ehrlicher, die haben mehr essen müssen als gewöhnlich. Nämlich ungefähr 1000 Kalorien zusätzlich jeden Tag. Mhm. Das ist ungefähr eine ordentliche Pizza, kann man sagen.
Eine Pizza plus Dessert oder so.
Ja. Das ist ungefähr also das kräftig. Äquivalent.
Eigentlich also, eine Tagesration, 1200 sind so die Tage.
Also eine gute Portion zusätzlich pro Tag über einen Zeitraum von 3 Monaten. Es waren in Summe 84.000 Kalorien zusätzlich über diese 3 Monate.
Ja.
So. Und dann haben wir gesagt, jetzt schauen wir uns an, was passiert mit diesen Menschen? Wie legen die an Gewicht zu? Tun sie es überhaupt? Und wenn ja, wie viel? Und zugelegt haben alle, im Schnitt um ungefähr 8 Kilo, aber es gab totale Extreme. Auf der einen Seite gab es Menschen, die fast 14 Kilo oder mehr als 13 Kilo Gewicht zugelegt haben. Am anderen Ende der Skala war eine Person, die hat nur 4 Kilo zugenommen. Ja? Mhm. Also eine ganz schöne Abweichung, wobei die Forscher gesagt haben, okay, das war eine kleine Gruppe.
Ja.
Und in einer kleinen Gruppe sind die Schwankungsbreiten wahrscheinlich gar nicht so groß, als wenn wir jetzt hunderte oder gar tausende Menschen möglicherweise untersucht hätten, dann wäre es wahrscheinlich noch viel erheblicher ausgefallen, der Unterschied. Und manche hätten gar nichts zugenommen oder sogar Gewicht verloren, wer weiß.
Ja.
Und andere hätten noch viel mehr zugenommen. Das war schon spannend.
Ja. Und was war jetzt sozusagen die Quintessenz dieses Experiments? Was kann man sich sozusagen nach Hause mitnehmen von diesem Experiment?
Naja, dass es offenbar nicht alleine die Menge an Kalorien ist, an Energie, die man sich zuführt, die darüber entscheidet, ob der Mensch zunimmt oder nicht. Man muss auch noch dazu sagen, man hat natürlich alles, auch die Umstände rundherum, relativ genau kontrolliert. Man hat darauf geschaut, dass die Menschen gleichmäßig, und zwar gleichmäßig wenig Bewegung gemacht haben in dieser Zeit. Yeah. Ja. Also man hat nicht gesagt, klar, weil wenn einer, also wenn alle das Gleiche essen, aber einer sitzt nur rum und der andere läuft Marathon, aber so war es nicht. Man hat das natürlich alles bereinigt, diese Einflussfaktoren.
Und da ist natürlich auch was rausgekommen, was ja einerseits wie ein Paradoxon wirkt, dass Bewegung einen regelmäßige oder auch sozusagen fordernde Bewegung weniger Impact auf eine Gewichtszunahme oder Abnahme hat, als man prinzipiell annimmt. Ja?
Das wäre genau, das ist eine andere, inzwischen eine ganze Reihe von Studien, die eigentlich auch fast paradox wirken, ja, die sie angeschaut haben, wie sehr beeinflusst Bewegung die Gewichtszu- oder Abnahme oder generell das Körpergewicht. Und das war insofern interessant, als es halt der gängigen Annahme ziemlich widerspricht. Man braucht nur genügend abstrampeln im Fitnesscenter und dann purzeln die Kilos. Ja, das stimmt leider nicht.
Wenn man nämlich auf das Laufband schaut, wie viele Kalorien man dort verbraucht, müsste man, glaube ich, 2 Stunden in ziemlich konstanter Geschwindigkeit laufen, um überhaupt einmal 700-800 Kalorien zu verbrauchen.
Ja, es ist
also
nicht
das
einmal.
Ist sehr frustrierend, ja, wenn man auf dieses Laufband schaut. Aber meine andere Frage ist, natürlich hält Bewegung den Stoffwechsel warm.
Nein, das ist ja kein Plädoyer
gegen.
Überhaupt nicht. Also es ist unstrittig, dass Bewegung, sportliche Betätigung
ganz wichtig ist.
Und
verlängert das Leben, wirkt gegen Depressionen,
absolut.
Alle möglichen psychischen Erkrankungen,
stärkt Muskeln und Knochen, Herzkreislauf,
also wirkt für das Immunsystem.
Selbstverständlich. Senkt also den Stress und
wir
so weiter.
Wir wollen sozusagen unseren Zuhörer und Zuhörerinnen nicht in die falsche Richtung jetzt
also
lenken.
Also man muss sagen, Bewegung ist in vieler Hinsicht wirklich super und ist den Menschen nur dringendst anzuraten und sportliche Betätigung hat eine Vielzahl positiver gesundheitlicher Effekte. Nur Verlust von Kilos gehört leider nicht wirklich dazu oder nicht in dem Maß, wie man sich das erhoffen würde. Da gab es eine super Studie, die auch so eine ikonische Studie fast ist. Da hat man sich angesehen, die Hadza in Tansania, also das sind Menschen, die eine Art Fenster in die Vergangenheit eröffnen, weil die leben so wie Menschen vor
wie
4000 Jahren. Ja. Also Jäger und Sammler ernähren sich halt von Dingen, die dort wachsen und so weiter. Also wie das der Mensch halt früher gemacht hat. Und die bewegen sich natürlich sehr viel, weil sie ja ihre Nahrung sich irgendwo besorgen müssen in der Natur. Und da hat man verglichen Menschen dieser Gruppe mit dem Durchschnittsamerikaner. Und das, okay, die bewegen sich ungefähr pro Tag so viel wie der Durchschnittsamerikaner in der ganzen Woche. Und dann hat man, und ernähren sich natürlich anders, nämlich besser. Und dann hat man den Kalorienverbrauch verglichen. Das kann man messen. Da gibt es ja interessante Methoden, wie man genau messen kann, wie viel Kalorien der Mensch verbrennt. Und da ist rausgekommen, der Unterschied ist komplett vernachlässigbar.
Okay.
Und das war schon eine große
Spannend.
Überraschung. Ne?
Ja. Aber es ist doch auch so, und das, wenn man abnimmt oder versucht abzunehmen und dabei Sport macht, ja, verstärkt sich natürlich auch die Muskelmasse. Und Muskelmasse wiegt ja schwerer als Fett.
Naja, und es sind auch andere Effekte noch. Es wird zum Beispiel, also du verbrennst ja besonders, also der sogenannte Grundumsatz, bei dem Kalorien verbrannt werden, der einen sehr hohen Anteil am Gesamtenergieverbrauch ausmacht, der sinkt, wenn du regelmäßig Sport betreibst. Das sind alles an sich günstige Effekte. Ja?
Ja.
Aber es wirkt sich natürlich dann negativ auf die Energiebilanz aus. Weil um das geht's immer. Ja? Also natürlich werden durch all die Studien, die wir hier jetzt diskutieren gerade, es wird nicht, natürlich nicht, die Biologie außer Kraft gesetzt. Und natürlich, ob ich zunehme oder nicht, ist letztendlich eine Frage der Energiebilanz.
Ja.
Das ist es. Ja.
Aber natürlich auch eine Frage der Lebensmittel, die man zu sich nimmt, weil jeder Arzt, jeder Ernährungswissenschaftler sagt, man sollte prinzipiell versuchen, nur solche Nahrung zu sich zu nehmen, die auch unsere Großeltern vor mehreren Jahrzehnten gegessen haben. Also quasi kein sogenanntes bearbeitetes oder processed food, wie man sagt, ja. Und das ist natürlich in einer Kultur, in der das Kochen zunehmend verloren geht, weil man natürlich im Supermarkt bestellt und bestellt auch online, wenn man sich's leisten kann, man immer sozusagen bearbeitetes Essen, das so nicht natürlich mit Verstärkern und so weiter ist, was natürlich auch einen erheblichen Effekt auf das Gewicht hat.
Ja,
ich meine,
da kommt's halt, da kommen viele Effekte zum Tragen, auch viele andere gesundheitliche Effekte, warum das, was du gerade gesagt hast, sinnvoll ist. Aber natürlich auch in Bezug auf Kalorien, weil diese Nahrungsmittel halt sehr oft einfach einen hohen Zuckeranteil haben.
Ja.
Und damit Energie zuführen. Ja. Aber natürlich, letztendlich geht es darum, wie viel Energie führe ich zu und wie viel Energie verliere ich wieder. Und das, da kommen wir jetzt ein bisschen zurück auf diese Studien, die gezeigt haben, dass Menschen unterschiedlich stark zunehmen oder eben nicht, bei selber Kalorienmenge, bei selber sportlicher Betätigung. Das heißt, auf der Seite des Intake, wie man da gerne sagt, oder in Studien das bezeichnet wird, dort kann es nicht sein, der Grund. Also es muss einen Unterschied geben in Bezug darauf, wie diese Menschen die Energie wieder loswerden.
Also das ist eine genetische Angelegenheit.
Ne? Ja, es werden verschiedene Sachen diskutiert. Ne? Man hat sich dann auf eine Gruppe von Menschen konzentriert, die normal eben kaum im Fokus steht. Es gibt ja auch Leute, die, egal wie sehr sie sich anstrengen,
Nicht zunehmen,
auch wenn sie das wollen. Ja, es gibt ja auch Menschen, die unter dem geringen Körpergewicht leiden. Auch das gibt es. Kann man sagen, ist ein Luxusproblem und satzfroh. Kann man sagen, stimmt aber oft auch nicht. Es gibt einen natürlich viel, viel geringeren Prozentsatz an Menschen, die darunter leiden als an Übergewicht. Also das sind knapp 2%, sagt man circa, die also untergewichtig sind und trotz Anstrengung, die essen oft mehr, nicht nur das Gleiche, sondern mehr als andere und schaffen es nicht, Gewicht zuzulegen. Man nennt die konstitutionell dünne Menschen, die sie quasi resistent gegenüber Gewichtszunahme sind. Mhm. Ja. Und wenn man jetzt sagt, okay,
wenn wir es jetzt umgekehrt machen, was ist sozusagen deiner Meinung nach oder deinen Forschungen nach die Quelle von Adipositas, die ja teilweise auch oft als unverschuldet gelten muss. Natürlich in gesellschaftlichen Wahrnehmung nicht, weil man natürlich sagt, die sind faul, fett, träge.
Und so einfach ist es aber nicht.
Und ich kenne eine Freundin von mir, die wirklich seit Jahrzehnten kämpft, die alle Diäten dieser Erde gemacht hat, die eine Magenbandoperation gemacht hat, die wirklich sich auch angelesen hat und sich an den neuesten Trends versucht hat zu orientieren. Und es sind Schwankungsbreiten von maximal 7 bis 10 Kilo. Ja,
genau, das ist der Punkt. Ne? Also so einfach ist die Welt eben nicht, dass man sagt, dann friss halt weniger. Ja? Es ist eben nicht so. Ganz offenbar gibt es hier Faktoren, die auch mitspielen, die der Mensch nur bis zu einem gewissen Grad beeinflussen kann.
Aber die sind noch nicht
Man hat Hinweise, ja, und deswegen hat man sich eben ein bisschen auf diese sonst vernachlässigte Gruppe untergewichtiger Menschen konzentriert. Da gibt's wenig Arbeiten dazu, ist weniger als 50. Das ist für einen Forschungszweig nichts. Ja, also zum Thema Übergewicht gibt es eine unüberblickbare Menge an Studien. Und auf der anderen, also am anderen Ende der Skala, weniger als 50. Und da gibt es eine sehr gute Übersichtsarbeit, die wir jetzt auch in unserer Geschichte zitiert haben. Und die hat sich angeschaut, also was weiß man denn bisher? Welche Faktoren konnte man denn identifizieren, was diese Menschen vielleicht speziell kennzeichnen? Und da hat man eben zum einen herausgefunden, die essen nicht weniger, sondern sogar mehr. Die bewegen sich nicht exzessiv. Die sind auch nicht krank oder sowas. Wir reden nicht von einer Krankheit. Wir reden auch nicht von Essstörungen. Wir reden von Menschen, die sich ganz normal ernähren, ganz normal bewegen und trotzdem nicht Gewicht zulegen. Warum? Jetzt hat man ein paar Faktoren gefunden. Beispielsweise, es gibt ja unterschiedliche Wege, wie man zugeführte Energie, sprich Kalorien, wieder los wird. Ja, also wir haben diesen Grundumsatz, der einen sehr großen Anteil ausmacht, nämlich 60%, 70%, also viel. Ja, wir haben thermische Effekte, also Wärme, ist auch Energie, die verloren geht. Beispielsweise dann, wenn wir Nahrung verdauen, steigt die Körpertemperatur. Jetzt steigt die bei sogenannten konstitutionell dünnen Menschen offenbar mehr. Das ist interessant, ne? Die produzieren mehr Wärme, während sie Nahrung verdauen. Jetzt ist es kein ausreichend großer Wert, um diese Unterschiede erklären zu können. Aber es ist ein Faktor. Die verlieren ganz offenbar auch mehr Kalorien, wenn sie auf die Toilette gehen, als andere Menschen. Also auch da, also es summieren sich hier Effekte. Aber all das allein erklärt es noch nicht. Und jetzt kommen wir zur Genetik.
Aber auch die Art, wie man Nahrung aufnimmt, hat wahrscheinlich einen großen Impact. Also ich war jetzt gerade in Sri Lanka und habe so eine Ayurveda-Kur gemacht. Und das ist ja eine wirklich alte indische Gesundheitsmethode. Und diese Ärztin hat zu mir dort gesagt, es ist schon wichtig, dass man sozusagen eine Struktur in seinen Nahrungsaufnahmeprozess bringt, also dreimal. Man sollte möglichst warm essen, ja, also nicht heiß, sondern warm. Die beginnen ja in der Früh mit einer Suppe. Und dieses Snacken, was bei uns natürlich sehr verbreitet ist und natürlich auch in diesen Jobs, in denen wir uns befinden, dieses ständig zum Kühlschrank gehen und immer wieder auch sozusagen aus Langeweile oder aus Stresssituationen oder aus emotionaler Angespanntheit Dinge in sich hineinzustopfen, natürlich auch einen Impact hat, wie sich das Gewicht anlegt. Ja? Also wenn ich nach Hause komme nach einer Party und mir dann um 2 in der Nacht noch den Kühlschrank aufmache, ja, um mir ein Käsebrot zu machen.
Ja klar, das ist keine Überraschung, aber, da sind wir dann wieder bei der Energiebilanz. Ne? Ja. Das ist klar, wenn ich mehr Energie zuführe, muss ich die entweder loswerden oder sie bleibt am Körper. Also so einfach ist das letztendlich. Ja. Aber das Rätsel bei diesen besonders schlanken Menschen ist ja, wo geht die Energie hin?
Wo geht sie hin?
Weil sie nehmen ja nicht
wen.
Naja, zwei Beispiele haben wir schon genannt vorher, aber letztendlich, und was man jetzt weiß, sind doch eine Vielzahl von Genen daran beteiligt, die man mit dieser sozusagen Körperform in Verbindung bringen kann. Es gibt, was nicht die Autoren der eingangs erwähnten Studie 1990 nicht wissen konnten, oder da gab es die Technik nicht, Genetik wirklich zu untersuchen, das können wir heute natürlich. Es gibt heute sogenannte genomweite Assoziationsstudien. Das klingt kompliziert.
Das klingt wahnsinnig kompliziert. Aber du wirst es uns hoffentlich gleich erklären.
Ich glaube, man kann das sogar einfach erklären. Es gibt riesige Datenbanken. Zum Beispiel in England, die sogenannte Biobank. In Estland gibt es auch sowas. Das sind einfach Unmengen Medizindaten von freiwilligen Personen drin. Wie alt ist er, wie groß, wie schwer, welche Ernährung, welche Krankheiten und so weiter und so weiter. Und genetische Daten. Und jetzt kann man in diesen riesigen Datensätzen nach Übereinstimmungen suchen. Jetzt kann man sagen, aha, welche Gene bei Menschen, die eine bestimmte Gewichtsklasse haben, sind dort besonders exprimiert, also ausgeprägt, besonders aktiv. Ja? Und wenn die Datensätze groß genug sind, kann man da Korrelationen finden. Und das ist geschehen. Und daher weiß man, also ein gutes Dutzend Gene, es ist ja nie ein Gen, das gibt es ja nie, bei nichts gibt es das Gen, das etwas verursacht. Aber man hat Abschnitte im Genom gefunden, die mit Gewicht einhergehen, sowohl mit Untergewicht als auch Übergewicht, als auch Abschnitte im Genom, die für beides ausschlaggebend sein können. Ja. Und man hat sich inzwischen, also eine besonders interessante Studie hebt einen Abschnitt hervor, der heißt ALK. Und der scheint mit Stoffwechselprozessen zu tun zu haben, auch wie das Gehirn Stoffwechselprozesse steuert. Und da hat man die Annahme, dass das möglicherweise so eine Art Schlüsselstelle für Schlankheit sein könnte im Genom. Das war eine sehr spannende Studie.
Ja. Das heißt, eigentlich ist es ja eine frustrierende Erkenntnis, weil es ist sozusagen die Selbstbestimmung und die Autonomie der Handlungen, die man setzen kann, um sein Gewicht in einen gesundheitlich, ich rede jetzt gar nicht von ästhetisch, sondern gesundheitlich verträglichen Rahmen zu bringen, sind relativ überschaubar.
Es ist eingeschränkt. Nicht? Man ist ja auch nicht Sklave seiner Gene. Ja? Es ist nur, es kommt halt letztlich raus, gerecht ist das natürlich nicht, weil der eine kann essen, was er will, der andere muss wirklich aufpassen und muss halt zur Kenntnis nehmen, sondern die Energie, die sein Organismus braucht, ist halt viel geringer als die eines anderen Menschen. Und um eine ausgeglichene Energiebilanz herzustellen, ist er halt gezwungen, weitaus weniger Kalorien zu sich zu nehmen als andere Personen. Aber es geht ja auch noch um was anderes. Es geht ja auch darum, wenn wir jetzt manche dieser genetischen Schlüsselstellen kennen, dann
kann man sie manipulieren von
kann
außen?
Man sie natürlich theoretisch manipulieren. Wir haben ja die Werkzeuge dafür, haben wir ja inzwischen. Ich sage jetzt nur die Genschere CRISPR-Cas9. Ja, damit sind wir in der Lage inzwischen einzugreifen, zum Beispiel bestimmte problematische Gene stumm zu schalten. Ich rede jetzt gar nicht von Übergewicht, aber es gibt ja doch inzwischen eine Reihe von Krankheiten, das ist schon super spannend, ja, die, wo es inzwischen zugelassene Gentherapien gibt, wo man ins Genom eingreift und Gene, die zum Beispiel ganz gravierende Erkrankungen verursachen, einfach ausschaltet. Das geht, das macht man. Ja, ist ein Riesenfortschritt natürlich. Da spreche ich jetzt nicht von Übergewicht, aber trotzdem, sobald wir die Schlüssel oder einige dieser Schlüsselstellen im Genom kennen, die dafür verantwortlich oder mitverantwortlich sind, hat man natürlich auch die Möglichkeit, da vielleicht irgendwann Therapien auf dieser Basis zu entwickeln und neue Angriffspunkte gegen Fettleibigkeit, Adipositas, starkes Übergewicht zu entwickeln.
Jetzt gibt es natürlich seit 2 oder 3 Jahren, ich weiß es nicht, Ozempic.
Ah, schon länger, ja, inzwischen, ja, ja.
Mhm. Ja, und Mounjaro eben, die beiden Wunderwaffen gegen Adipositas, Fettleibigkeit, die natürlich auch wirklich herausragende und wirklich beeindruckende Ergebnisse erzielen. Es gibt ja oft die Debatten, dass man sozusagen diese Medikamente nicht per Krankenkasse verschreiben sollte, um dieser Übergewichtswelle, die ja auch besonders bei Kindern und Jugendlichen auffällig ist, was natürlich durch den Computerkonsum und die wenige Bewegung und auch die Fastfood-Ketten zu erklären ist, dass man da gegensteuern kann. Wie siehst du denn das?
Ja, das ist eine große Debatte. Ich meine, es ist unstrittig, dass diese, ich sage jetzt mal, neue Generation von Präparaten, also sie funktionieren.
Ja.
Das wissen wir. Ja, sie funktionieren beeindruckend gut.
Ja.
Das heißt natürlich noch nicht, dass man damit gleich beginnen sollte. Das sagen auch sehr viele Experten inzwischen.
Quasi nach dem Motto, juhu, jetzt habe ich dann keinen Hunger mehr. Das kostet halt 270 Euro im Monat, aber das ist es mir wert.
So sollte es bitte nicht sein. Das sagen Experten ziemlich übereinstimmend inzwischen. Also
Was wissen wir denn von den Nebenwirkungen?
Naja, das ist eine spannende Frage. Ja, wir wissen ein bisschen was. Ich würde mich fast trauen, die Prognose abzugeben, da kommt noch was.
Negatives.
Ja, es wäre schon sehr überraschend, wenn wir hier ein Wundermittel hätten, das
keinerlei
Nachwirkungen
hat.
Ja, würde mich sehr, sehr wundern. Und es kommen ja langsam auch die ersten. Ich meine, das ist ja nie relativ, auch wenn es einige Jahre am Markt ist, ja, aber es sind junge Präparate, ja. Was da an unangenehmen Effekten auftreten könnte, wissen wir nach, weiß ich nicht, 10, 15, 20 Jahren, wenn über lange Zeit sehr viele Menschen das bekommen haben.
Studienmäßig kann man das noch nicht sagen, weil es zu jung am Markt ist.
Es gibt Studien, die auf manche, also auf zum Beispiel auf Augenprobleme hindeuten, auf unangenehme sogar. Aber ich glaube, wir wissen da noch zu wenig drüber. Grundsätzlich alles, was wirkt, das ist
zu begrüßen eigentlich.
Alles, was wirkt, ist einerseits zu begrüßen, aber alles, was wirkt, hat auch Nebenwirkungen. Das ist eben so. Sonst darf es nicht wirken. Ja? Also es ist so. Und
Also es ist sozusagen nicht der richtige Weg zu sagen, okay, mein Lebensstil ist mir heilig, den verändere ich nicht, Aber wenn ich dieses Hilfsmittel mir leisten kann und das auch bekomme, verschrieben bekomme, dann werde ich das nehmen, weil es sozusagen meinen Appetit eindämmt. Das ist ja so, ich habe das selber ja eine Zeit lang probiert, bei mir hat es nicht wahnsinnig viel genützt. Ja. Aber
alle Menschen sind verschieden, ja, wieder als ein Fall. Ne?
Es ist eine Eindämmung des Appetits da und das Essen wird dir relativ egal. Ja. Also diese Heißhungerattacken, die man ja hat, wenn man ein emotionaler Esser ist, also wenn man unter Stress steht und so weiter, die sind sozusagen, haben eine Flatline und es gibt kein Ausschlagen dieser Kurve mehr, was schon ein extrem angenehmer Effekt ist, weil du dich dann nicht sozusagen im Kampf mit deinem inneren Schweinehund befindest, ja.
Nein, ich meine, es ist ja unstrittig, dass die Präparate funktionieren. Schauen wir mal, was da noch an Erkenntnissen über unerwünschte Effekte kommt. Ich würde nahezu wetten abschließen, da kommt noch was.
Na, es wird ja auch ständig weiterentwickelt. Es gibt ja jetzt auch die Pillenform, wo man nicht mehr die Injektion sich setzen muss. Ich weiß nicht, ob die bei uns bald kommt, aber ich glaube, es ist knapp davor. In Amerika gibt es schon.
Ich meine, es gibt natürlich noch ein Problem. So, wenn ich das richtig verstehe, bist du ja, wenn du mal mit dem anfängst, mehr oder minder gezwungen, das
ein Leben lang zu machen.
Mehr oder minder schon. Ja, weil die
der Jojo-Effekt
scheint gewaltig zu sein, massiv zu sein. Ja.
Ja.
Und wenn ich jetzt, ich sage jetzt mal etwas übertrieben, verdammt bin, das auf lange Zeit oder gar lebenslang zu nehmen, und wenn wir vielleicht dann doch eines Tages mit Effekten konfrontiert sind, die wir heute noch nicht kennen, dann ist das vielleicht nicht so schön. Könnte sein, dass wir dann noch unangenehme Überraschungen erleben. Und darum ist es vielleicht auch sinnvoll, zusätzlich zu diesen Präparaten andere Klassen von Medikamenten zu finden oder sonstigen Wirkstoffen, Ansatzpunkten, was auch immer, die Übergewicht eindämmen könnten.
Also, weißt du, ich glaube, also ich merke das bei mir, ich glaube, dass Stress, und das ist ja auch erwiesen, ein extremer Faktor für Gewichtszunahme ist. Weil es eine gewisse Unkontrolliertheit mit sich bringt und weil Stress sozusagen, also der Mindset ist dann quasi so, ich muss eh so viel arbeiten, ich muss eh so funktionieren und ich habe 15 Deadlines zu bewältigen, also muss ich mich doch belohnen dürfen. Ja,
ja, ich glaube, das hängt auch sehr stark von der Person ab. Ich meine, man kommt, je tiefer man in diverse medizinische Materien eindringt, desto mehr
Psyche.
Kommt man, ja, das auch natürlich, aber auch zur Erkenntnis, jeder Mensch ist ein Einzelexemplar.
Absolut, sagen ja auch wirkliche Ernährungswissenschaftler, sagen, es ist sinnlos, diese ganzen Diät-Trends, die wir immer haben, keine Carbs, gute Fette, schlechte Fette.
Intervallfasten. Ganz offensichtlich ziemlich ohne empirische Grundlage. Ja.
Wobei mir das irgendwie insofern nicht logisch scheint, dass das nichts hilft, weil wenn du sozusagen am Nachmittag, jeder sagt, bitte am Abend so wenig wie möglich essen, weil im Schlaf der Körper sozusagen in Arbeit und Produktion
wird nicht bestätigt,
bleiben muss.
Wird nicht bestätigt. Also wir haben uns das einmal in einem anderen Podcast näher angesehen. Wird offenbar nicht bestätigt. Was es natürlich bewirkt, ist auch einfach Kalorienreduktion. Also ich führe mir weniger Energie zu.
Ja.
Nur wann ich das tue, scheint genau egal zu sein.
Das heißt, im Schlaf ist der Körper genauso fähig.
Nein, genauso fähig was?
Zu verdauen, Verdauungsarbeit zu leisten.
Ja,
aber es ist anstrengender für ihn, oder?
Also, soweit ich die Daten kenne, kommt daraus, es gibt in der Hinsicht keine belastbare Evidenz dafür, dass das mehr bringt als andere. Tatsächlich geht es darum, natürlich Energiebilanz herzustellen. Das heißt, daran führt kein Weg vorbei. Wie viel kommt rein, wie viel geht wieder raus? So, das ist tatsächlich unterm Strich relativ einfach. Wie man das anstellt, scheint, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht wahnsinnig relevant zu sein.
Okay, das heißt, wir sind verdammt, wie wir sozusagen was wir wenn los wir in der genetischen Lotterie gezogen haben.
Wir haben was gelernt, nicht? Wir haben was gelernt, finde ich. Das ist immer gut und ein erster Ansatzpunkt, um darauf irgendwas aufzubauen. Und ich finde, eine Lehre, die man aus diesen Arbeiten jetzt schon ziehen kann, ist, okay, jetzt habe ich zwar keine unmittelbaren Handlungsanweisungen, die ich daraus ableiten kann, aber es reduziert vielleicht ein bisschen die Schuldgefühle.
Mhm.
Ja. Weil es halt nicht so ist.
Kein Selbsthass, der Selbsthass und ja. Ich bin schuld und auch in der Außenwirkung alle glauben, dass ich unfähig bin, weil ich sozusagen nicht in der Lage bin, mein Gewicht unter Kontrolle zu bringen und so weiter.
Und da kann man sagen, Moment, so einfach, da zeigen jetzt recht gute Daten, wie ich finde, zeigen, so einfach ist das nicht. Natürlich sind die alten Gesetze von eben Energiebilanz nach wie vor aufrecht, aber was für Person A gilt, gilt offenbar nicht für Person B. Und das Ausmaß, wie sie Energie verwerten, ist
individuell
unterschiedlich und tatsächlich wohl auch zu einem erheblichen Anteil genetisch bedingt.
Ich möchte jetzt hier noch vielleicht was hinzufügen, was für die Eltern von Kindern interessant sein könnte, weil wir gerade im aktuellen Heft ein Interview mit Jamie Oliver haben. Und Jamie Oliver sagt, dass natürlich von ganz klein auf das Geschmacksempfinden konditioniert werden kann. Also dass Kinder, die ständig nur Spaghetti Bolognese und Fischstäbchen und so weiter kriegen.
Oder Süßigkeiten.
Oder Süßigkeiten. Natürlich ein Fundament kriegen, dass sie alles, was nicht mit geschmacksverstärkenden Zutaten präpariert ist, ablehnen, weil es nicht denselben Geschmackseffekt hat. Also man sollte da schon ganz früh damit anfangen, und Gemüse nicht als öde, langweilige Beilage zu verdammen, sondern irgendwie das auch versuchen für ein Kind und für Kinder dementsprechend zu inszenieren. Weil Jamie Oliver war ja wirklich einer der Ersten, der wirklich schon vor 20 Jahren versucht hat, in den englischen Schulkantinen das Essen zu revolutionieren.
Gegen ziemlichen Widerstand, glaube ich, damals.
Gegen ziemlichen Widerstand, weil die Mütter sind mit den Fisch- und Chipstüten an den Schultoren gestanden, um ihren armen Kindern, die irgendwie einen Linsensalat essen mussten, mit Ziegenkäse Abhilfe zu schaffen. Aber da kann man, glaube ich, schon viel, viel früher eingreifen. Und ich finde, und das fordert er auch in dem Interview, dass man Kochen und Ernährung und Lebensmittelkunde viel früher in den Schulprozess integrieren sollte. Weil das macht ja auch Spaß.
Ich meine, da kann ich auch nur, es stimmt ganz sicher, ich meine, da kann ich jetzt nur anekdotische Evidenz dazu liefern. Aber ich kenne auch solche Fälle, wo die Kinder eben nicht auf Überraschungseier oder Schoko, Hasen oder was konditioniert worden sind, sondern die freie Wahl gehabt haben, was nehme ich am liebsten. Ja? Und da war bei manchen durchaus lieber Zucchini als ein Stückchen Schokolade. Ja? Freiwillig, nicht gezwungen. Die haben halt von klein auf andere Geschmackspräferenzen entwickelt. Weil sie das Angebot gehabt haben.
Also da kann man natürlich schon ein bisschen für das spätere Erwachsenenleben ein gutes Fundament setzen.
Unbedingt. Und man sollte auch auf keinen Fall die Botschaft mitgeben, dass wir Sklaven unserer Genetik
sind.
Dem ist nicht so. Der Mensch kann sich immer noch entscheiden, zum Glück. Ich finde es immer gut zu wissen, welche Mechanismen da am Wirken sind. Aber das heißt ja nicht, dass wir denen vollkommen hilflos ausgeliefert sind. Wir haben ja zum Glück, sollten wir einigermaßen die Kontrolle über unser Leben haben.
Absolut richtig. In diesem Sinne, glaube ich, wünschen wir Ihnen viel Kontrolle über Ihr Leben.
Ein kontrolliertes Leben.
Ja. Das auch manchmal ein paar exzentrische Ausreißer haben sollte.
Absolut.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützung. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print, unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.